Herzlich willkommen bei Halt Ed zusammen, dem Podcast zum Wahljahr 24 von Gegen Vergessen für Demokratie e.V. Mein Name ist Adela Djulovic, ich bin Mitarbeiterin in der Öffentlichkeitsarbeit bei Gegen Vergessen für Demokratie und politische Bildungsreferentin. Ich werde Ihre Arbeit. Wir sprechen heute mit Michael Weinberg, Projektkoordinator beim BVAE, und wollen uns mit den Fragen beschäftigen, was der BVAE überhaupt als Arbeit macht. Dann auch über die Bedeutung von Ambiguitätstoleranz und den Zusammenhalt in der Gesellschaft, aber natürlich auch mit Blick auf das Wahljahr. Welche Wichtigkeit haben die bevorstehenden Wahlen auf die postmigrantischen Milieus? Und bevor wir loslegen, möchte ich ganz herzlich das Wort an Michael weitergeben. Und zwar würde ich dich bitten, unseren ZuhörerInnen dich mit drei kurzen Sätzen selbst zu beschreiben.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Und mein Name ist Michael Weinberg. Ich arbeite beim Bundesverband russischsprachiger Eltern im Projekt Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft. So viel dazu erstmal, glaube ich.
Genau, vielleicht möchtest du, weil es wahrscheinlich den meisten nicht bekannt ist, wer der BVAE ist, nochmal erläutern, was ihr genau für eine Arbeit macht, also für wen seid ihr da, was sind eure Steckenpferde sozusagen und vielleicht auch, was eine Migranten-Selbstorganisation ist.
Ja, also den Bundesverband russischsprachiger Eltern gibt es bereits seit fast 15 Jahren. Das ist der Verband von zurzeit über 55 Vereinen bundesweit, russischsprachige Vereine, und damit sind wirklich russischsprachige Vereine gemeint, nicht russische oder sonst was, russischsprachige Vereine. Das heißt, unter unserem Dach kommen viele Menschen unterschiedlicher Ethnien zusammen, Religionen, Kulturen, viele Menschen aus den post-sowjetischen Republiken, die hier ihre Vereine gegründet haben. Das sind sowohl Menschen aus Russland, aber auch viele aus der Ukraine, aus Aserbaidschan, aus Lettland, Litauen und so weiter und so fort. Und wir bieten den Vereinen, erstmal repräsentieren wir die Vereine auf der Bundesebene, die Interessen der Menschen aus diesen Vereinen in der Politik, in der Zivilgesellschaft. Wir professionalisieren die Vereine, wir führen verschiedene Formate durch, zum Beispiel Formate der politischen Bildung, natürlich Elternarbeit als Elternverband, Kinder- und Jugendarbeit, Projekte. Und davon profitieren unsere Vereine und wir natürlich auch von den Erfahrungen, von dem, was uns die Vereine erzählen und was sie vor Ort leisten für die Demokratie, für die Familien, für die Kinder, Jugendliche, Senioren und so weiter.
Ich würde ganz gerne damit beginnen, ein bisschen näher über euer Projekt, das im Rahmen vom Kompetenznetzwerk entstanden ist, und zwar das Debattencafé. Das habt ihr ja 2022 ins Leben gerufen und auch mehrere Male schon so durchgeführt. Und genau, könntest du noch mal ein bisschen genauer erläutern, wie das strukturiert ist, also um was geht es denn ganz konkret, wie läuft das denn ab? Und vielleicht wäre es auch spannend zu wissen, wie kommt ihr an die Leute, also wer meldet sich auch überhaupt, wer kommt dann auch vor Ort dorthin und möchte eben mit anderen Menschen in den Austausch treten?
Ja, also dieses Format, von dem du sprichst, ist eins der Formate in unserem Projekt, von dem ich gerade auch mal genannt habe, das Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft, welches es schon seit 4 Jahren, jetzt läuft das 5. Jahr quasi, gibt, und wir zusammen auch mit Gegen Vergessen und Türkische Gemeinde Deutschland und Damost, NDO und Schwarzkopf-Stiftung, genau, das ist der Kompetenznetzwerk. Und dieses Format, was du ansprichst, das ist ein Format, das haben wir schon seit jetzt bereits 2,5 Jahren. Wir haben das Café Stimmungsbarometer genannt. Vorher gab es noch vielleicht den Begriff SkeptikerInnen-Café. Jetzt sind wir sind ein bisschen davon jetzt weggegangen, weil wir nie wissen, ob da Skeptiker sind bei dem Café oder ob da Menschen sind, die tatsächlich so zu der ganz klar irgendwo hin tendieren und wo man schon gar nicht mehr von Skeptiker sprechen kann. Die Idee aber dahinter ist, dass man miteinander ins Gespräch kommt zu unterschiedlichen Themen, die uns alle angehen, aktuelle Themen, aber auch Themen, die schon älter sind. Es geht um politische Themen, Demokratie, es geht um Rassismus, Antisemitismus und vieles, vieles mehr. Wir versuchen mit den Leuten durch eine spielerische Variante, wir bauen das Ganze als eine Art interaktives Spiel auf, wo es Teams gibt, die untereinander debattieren. Es gibt ganz klare Zeitvorgaben, wie viel hat ein Team, das andere Team noch Zeit, die Argumente vorzustellen. Wir versuchen, die Teams auch so zu mischen, dass man vielleicht nicht in dem Team ist, wo zum Beispiel die Meinung vertritt, die man selber hat, subjektiv gesehen. Man kann auch in das andere Team kommen, da muss man auch Argumente, die man vielleicht gar nicht persönlich wählen würde, muss man irgendwie damit umgehen, um einen Punkt zu bekommen und danach diese Runde zu gewinnen. Es ist ein Spiel, darauf bedacht, verschiedene Argumentationslinien zu verstehen, warum Menschen zum Beispiel über Geflüchtete zum Beispiel aus dem Nahen Osten so denken, wie sie denken. Oder was denken die überhaupt? Weil in diesem Spiel wird das klar, sie können das artikulieren. Wir besprechen das erstmal im Spiel, danach auch in dem größeren Kreis. Nach jeder Runde vertiefen wir das Ganze noch und geben den Leuten quasi auch damit eine Plattform, damit sie damit sie in Austausch treten können, damit sie vielleicht kontroverse Gedanken äußern und darüber sprechen. Wir versuchen das Ganze anzuleiten und zu moderieren, selber Fragen in den Raum zu werfen, die Menschen, die da hinkommen, zum Nachdenken bringen. Auch vielleicht über ihre eigene Position, die sie vorher hatten, zu der einen oder anderen strittigen Frage. Und das ist uns schon oft gelungen, dass nach einem solchen Debattencafé die Leute zu uns kamen und sagen, okay, wow, ihr habt jetzt bei uns wirklich, ihr habt mich zum Nachdenken angeregt, okay, über meine eigene Position, vielleicht ist sie, ja, tendiere ich irgendwie zu Populismus oder vielleicht, ja, vielleicht klingt das, was ich gesagt habe, ein bisschen rassistisch oder so. Und das ist quasi das Produkt und wir werten das als Erfolg, dass die Leute danach irgendwie in einer Selbstreflexion aus diesem Spiel gehen und das in die Familien weitertragen, vielleicht dann nochmal in den Familien mit den Kindern, mit den Eltern, oder weil zu uns kommen Leute verschiedenen Alters, unterschiedlichen Alters und dass es dann in den Familien weitergeht, in den Freundeskreisen.
Ja, also ich höre da ganz stark raus, dass das Befassen mit der Gegenposition super wichtig ist und dass ihr das eben fördern wollt, so ein bisschen raus aus der eigenen Bubble, aus der eigenen Meinung, aus dieser vielleicht auch verfestigten Sicht, die man auf gewisse Sachen hat, und eben auch andere Meinungen stehen zu lassen, was echt schwierig auch manchmal ist, und das soll auch gelernt sein. Mich würde jetzt an der Stelle nochmal interessieren, um den Bogen so ein bisschen auf die Wahlen und die Politik zu spannen. In der More in Common Studie wird ja von einem gewissen stillen Drittel gesprochen. Also die stille Mitte wird das auch manchmal genannt, manchmal auch bewegliche Mitte. Da gibt es ganz viele verschiedene Begriffe und da befinden sich ja auch Menschen aus der Community, aus eben marginalisierten Communities. Die gehören da auch natürlich dazu und mich würde interessieren, was deiner Ansicht nach Parteien tun könnten, um genau diese Menschen besser anzusprechen, weil die haben natürlich auch andere Sorgen und andere Themen, die sie beschäftigen, als im Vergleich zu Personen ohne Einwanderungsgeschichte.
Ja, das stimmt schon, aber auch wiederum nicht, weil egal, ich glaube, woher wir kommen, letztlich haben wir oft gemeinsame Nenner, die uns beschäftigen. Wie ernähren wir unsere Familie? Wie sichern wir eine friedliche Zukunft für uns? Und ich glaube, das ist übergreifend. Die andere Frage ist dann auch noch, die du gestellt hast, wie können Politiker diese bewegliche Mitte für sich sichern? Da sehe ich ein paar Sachen, die geändert werden müssen. Ich sehe, dass die Parteien sich oft auf die Programme versteifen, die sie und die Ziele, die darin festgeschrieben sind, die sie umsetzen wollen. Und sie wollen es, manchmal habe ich das Gefühl, auf Teufel komm raus umsetzen. Okay, wir haben diese Legislaturperiode, wir wollen sie umsetzen. Wir sehen das jetzt an vielen verschiedenen Protesten, Streiks und so weiter, dass die Interessen vieler Gruppen dabei untergehen. Selber ist man, die Partei selbst, die hat ein Selbstbild, okay, wir tun jetzt was Gutes. Wir müssen das Gute durchsetzen, alles andere so, und blenden die sogenannten Störfaktoren aus. Aber genau darum geht es, glaube ich, in der Politik, dass man immer seine Ziele in den Kontext stellt, dass man mit den, also dass man kommunizieren soll mit den Menschen. Weil tagtäglich ändert sich auch in der Welt. Wir leben in einer globalisierten Welt. Mhm. Wir leben, heute kann es gut sein, heute sind die Bedingungen gut, um die Parteiprogramme umzusetzen, Ziele zu erreichen. Am nächsten Tag kann es wieder anders sein. Und man muss immer ständig einen Draht zu den Menschen haben, zu den Gruppen, zu den Bauern, zu den Menschen, die ein Hauseigentümer sind und, zu den Migranten. Man muss jeden Tag kommunizieren und diese Kommunikation, habe ich das Gefühl, fehlt vielen Parteien. Mhm. Und ich glaube, das muss geändert werden. Man muss mehr kommunizieren, man muss mehr Plattformen schaffen, man muss mehr zuhören und man muss flexibler sein, bei dem, was man selber als Partei machen möchte für dieses Land und bei dem, was jetzt eigentlich gerechtfertigt ist zu machen und was passt in dem Augenblick. Vielleicht passt das jetzt nicht, vielleicht muss man das nach hinten verschieben oder sonst was. Vielleicht muss man die Prioritäten anders setzen. Das sehe ich einmal. Zweitens denke ich, dass viele Parteien bis heute nicht verstanden haben, dass die alten Methoden, eine Wahl zu führen, nicht mehr gelten. Diese Plakate und, dieses Old School quasi. Mm. Das haben leider die Populisten und die Radikalen besser verstanden. Mm-hmm. Die digitalen Räume für sich zu nutzen, in digitale Kommunikation zu gehen, zu beeinflussen. Ihnen wird auch geholfen oft. Vielen populistischen, rechtspopulistischen Parteien wird auch von Seiten von anderen Mächten wie Russland geholfen oder Iran und. Na, wir können jetzt anfangen, vor allem jetzt Russland mit den Trollfabriken. Das ist kein Mythos oder so, schon längst nachgewiesen. Und es ist eine sehr mächtige Waffe, die sie für sich nutzen und dadurch diese bewegliche Mitte auch mitgewinnen, weil sie haben ganz klar verstanden, dass sie diese Kommunikation, dass die Kommunikation bei den Parteien fehlt, ja. dass sie da ansetzen können. Und womit setzen die an? Die setzen dort an mit Lügen, die setzen dort an mit Verdrehen von Tatsachen, die reißen alles aus dem Kontext und übernehmen diese Linie und die Leute lassen sich leider an der Nase herumführen. Und so wird Wutaggression aufgebaut in der Gesellschaft, so wird eine Gesellschaft gespalten, so werden Feindschaften und Anfeindungen gegenüber anderen Parteien, Andersdenken geschürt. Und das muss sich ändern. Dieses Denken muss sich einfach schnellstens ändern. Wenn die Altparteien weiterhin so den Wahlkampf führen und so mit den Menschen kommunizieren, wie sie es jetzt tun, sehe ich die Zukunft sehr kritisch.
Mhm, total. Also vor allem, weil ja, wie du sagst, so populistische Äußerungen oder so einfache, platte Äußerungen super gut auf Social Media funktionieren und diese Kräfte haben sich das eben zu eigen gemacht, also völlig richtig. Und ich höre da eben jetzt raus, Flexibilität, Bürgernähe, digital als analog ist Gebot der Stunde, aber auch eben sich zu trauen, wirklich diese digitalen Räume mal zu beschreiten, weil das habe ich zumindest in anderen Gesprächen ganz oft gehört, dass da eine gewisse Angst auch so vor der Plattform an sich, also zum Beispiel so Stichwort TikTok, kann man das vertreten? Ist es okay, wenn wir dort sind? Also das ist schon, ich sage mal, ein Thema, das viele beschäftigt, aber wo ich mir auch tatsächlich wünschen würde, da gäbe es mehr irgendwie Mut, gewisse Sachen zu wagen.
Das ist genau der Punkt, an dem ich habe mit vielen anderen Modellprojekten in den letzten 2 Jahren in unserem Podcast darüber gesprochen, auch die sich mit Hass im Netz und Desinformation und Fake News auseinandersetzen. Und wir sind da alle auch zu der Schlussfolgerung gekommen, dass leider in Deutschland die digitale Welt immer noch als eine Art, weiß ich nicht, Spielzeug angesehen wird von Seiten der Politik und von der...
Das wird gar nicht ernst
genommen. Es ist eine Welt, da gibt es Unterhaltung, da gibt es, weiß ich nicht, sonst was, Streaming, Twitch oder sowas für Gamer und so weiter und so fort. Und da haben die Jugendlichen Spaß oder so dort. Das ist aber leider überhaupt nicht mehr so. Und das muss jedem klar werden. Das ist eine Parallelwelt zu unseren. Und ich glaube, viele Menschen verbringen dort viel mehr Zeit als in unserer sogenannten realen, physischen Welt. Und dort haben leider zurzeit die Kräfte sind dort an der Macht, die, die vieles, die antidemokratisch sind, die Gewalt und Hass verbreiten. Und es ist einfach nur vernachlässigend von Seiten der Politik, das einfach so stehen zu lassen. Man muss das aufgreifen, man muss die Leute darin bilden, sich in dieser Welt, sich in dieser Welt zu orientieren. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass es schon von ganz klein aufgehen muss. Mhm. Quasi schon von der Grundschule, da wo auch schon Kinder in Berührung mit, weiß ich nicht, iPads oder sonst irgendwelchen digitalen Sachen kommen. In der Schule, finde ich persönlich, ist ein Fach nicht verkehrt. Fach Medienkompetenzschulung.
Genau, oder Medienpädagogik.
Medienpädagogik, genau, wo man die Leute schult. Okay, wo darf ich hin? Wo darf ich nicht abbiegen im Internet? So wie ähnlich, so ein bisschen wie ein, wie ein Fahrausweis, den, den man hat, ne? Aber für das Internet, ne? Und genau das ist das, man braucht diese Sachen. Man braucht diese Sachen, weil es lauern so viele Gefahren. Man muss Fake News erkennen, man muss wissen, okay, das ist sicherlich irgendwie, weiß ich nicht, ein Deepfake oder sonst was. Ja. Was ist das? Viele gehen einfach da rein und man lässt sie gewähren.
Ja, es ist eben total schwierig, also ohne eine gewisse Medienkompetenz da irgendwie in dieser digitalen Welt zu navigieren, gerade vielleicht auch als junge Person. Also ich habe letztens gelesen, besonders junge Menschen verbringen circa 4 Stunden am Tag so auf Social Media und Co. Das ist schon extrem viel. Also wenn man das auch vor allem hochrechnet und wenn man auch so eben, wie du sagst, auf die Zukunft blickt, also genau die Leute muss man ja erreichen. Das sind die WählerInnen von morgen. Und das passiert eben gerade nicht. Und ich würde dementsprechend auch eine Frage so ein bisschen vorweggreifen. Und zwar, weil du es auch vorhin angesprochen hattest, quasi Trollbots oder Bots, die Fake News verbreiten. Also das ist ja auch festgestellt, dass es eben auch sowohl vom Iran als auch von Russland genau diese Bots gibt, die gezielt versuchen, eben die Demokratie hier und auch allgemein in Europa zu schwächen. Inwiefern ist es auch ein Thema bei euch, also auch so in der russischsprachigen Community, also wie stark wird das auch vielleicht besprochen?
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass Epizentrum von Trollen und Fake News und so weiter, das ist ganz klar Russland und dieses Putin-Regime hat sich das schon längst zur Aufgabe gemacht, einen hybriden Krieg zu führen, und zwar im digitalen Raum. Viele sahen ganze Weile nur die nur das Kriegspotenzial in einem in der physischen Welt, in der realen Welt Krieg. Ne? Und das hat er dann auch angefangen. Aber davor, seit 2000, seit den frühen 2010ern oder noch früher, hat Russland schon angefangen, eine hybride Kriegsstrategie aufzubauen. Trollfabriken sind dann aufgetaucht, die wurden geleitet. Prigozhin hat viele übernommen. Es waren in St. Petersburg, Moskau und. Also das ist wirklich dort überall aus dem Boden gesprungen, wie Pilze sind die. Und man merkt das natürlich auch, weil Russland versucht nicht nur allgemein Deutschland, die deutschsprachige Bevölkerung oder in Amerika zu beeinflussen. Die versuchen auch, die russischsprachigen Migranten hier zu beeinflussen durch Facebook-Gruppen, durch Telegram-Gruppen und, damit sie in der russischsprachigen Community hier auch Zweifel sehen, Demokratie-Skepsis, Konfliktpotenzial auch sehen gegenüber anderen Migranten und.
Genau, dass sie auf eine gewisse Art und Weise so Unterstützerin vor Ort
haben. Richtig, genau. Und das haben wir auch gemerkt. Auch wir hatten einige Dialogplattformen schon über Jahre hier. Und natürlich, wenn wir in die Vereine reingehen und mit den Menschen sprechen, auch in den Debattencafés, hören wir oft, manche Sachen, die ganz klar so, okay, das ist ein Satz, den sagt man so im Internet, irgendein Troll hat ihn hingeschrieben und diese Person hat es gesehen, aufgefangen. Okay. Und wir sehen es dann als unsere Aufgabe, auch als Verband, diesen Vereinen Formate und Instrumente an die Hand zu geben, wie sie vor Ort Medienkompetenzen schulen können. Wir bilden Multiplikatorinnen aus, wir führen selber Seminare dort durch und verschiedene Kinder- und Jugendprojekte, die sich damit beschäftigen, Verschwörungstheorien, Fake News, Hass im Netz, weil da sind nicht nur die Erwachsenen natürlich davon betroffen. Die Kinder und Jugendliche sind leider genauso davon betroffen. Und wir versuchen als Verband dagegen vorzugehen. Und ich denke, das ist auch eines der Mittel, wie in Deutschland die migrantischen Communities erreicht werden können und wie ganz klar dagegen gearbeitet werden kann, gegen so welche negativen Tendenzen. Da müssen wirklich Verbände, Vereine, Migranten-Selbstorganisationen politische Bildungsarbeit leisten. Und die ist ganz wichtig, weil die haben Zugang zu verschiedenen Gruppen, von jung bis alt, und da muss man ansetzen. Und deswegen versuchen wir auch bei vielen verschiedenen, bei den Vereinen, dass sie politische Bildungsträger, offiziell anerkannte politische Bildungsträger werden, damit sie dann auch eine Finanzierung dort bekommen und so weiter und so fort. Und das sollte auch in anderen Communities geschehen. Und wir haben Kontakt zu vielen anderen Verbänden, anderer migrantischen Communities. Und sie profitieren von unserer Erfahrung, aber wir auch von ihrer, weil sie haben auch noch andere Formate und andere Sachen gemacht. Ja. Und da muss sich tatsächlich auch die ganze migrantische Gesellschaft, also wir leben ja in Migrationsgesellschaft alle, aber viele Verbände, migrantische Verbände müssen sich zusammenschließen und an einer Strategie arbeiten.
Also Verbündete werden und an einem Strang ziehen.
Genau.
Verstehe. Du hattest Stichwort Demokratieskepsis das auch vorhin fallen lassen, also das Wort. Und zwar würde mich jetzt interessieren, inwiefern man so dieser gewissen Demokratieskepsis in so migrantischen Milieus begegnen kann. Also was habt ihr auch irgendwie so für Methoden oder Konzepte? Wie können diese SkeptikerInnen überzeugt werden, also von der Idee einer Demokratie?
Ja, das ist, da gibt es zwei Aspekte. Ein Aspekt ist, dass man immer auch im Prozess, zum Beispiel während des Debattencafés, da hatte ich auch schon, nicht oft, aber ein paar Mal hatte ich schon Leute, die da hingekommen sind, meistens waren das aber auch schon ältere Personen, die sehr schwer zu erreichen waren, weil sie sind nach Deutschland gekommen und sie sind oft in dieser Welt, Medienwelt Russlands geblieben. Die hatten ihre Satellitenschüsseln und so weiter. Und die Propaganda ist unglaublich stark und toxisch. Das ist wie ein Gift, das in sie übergegangen ist. Das ist ein...
Es hat sich verfestigt.
Es hat sich verfestigt, weil diese Instrumente haben die noch seit Sowjetzeiten dort, die sie angewandt haben. Und man hat den Pegel wirklich so hochgedreht in den letzten 5, 6 Jahren, dass Sachen in die Köpfe rübergegangen sind, da ich glaube, irgendwann mal ist der Punkt erreicht, da hilft auch kein Gegengift mehr.
Okay.
Und das haben wir auch gemerkt, dass die Menschen wirklich da über unsinnigste wirklich Argumente äußern. Weiß ich nicht, über NATO-Labore oder Käfer, sonst was, Insekten, die nach Russland...
Ja, wirklich Verschwörungstheorien.
So Verschwörungstheorien, und die sprechen davon tatsächlich so, okay, das wäre die reine Wahrheit. So, okay, wie kann es auch anders sein? Und ich weiß nicht, ob es da was bringt, überhaupt mit denen zu reden.
Ja,
man muss es einfach
zugänglich
zur Kenntnis nehmen, dass es die gibt. Andererseits auch das Demokratieverständnis von bestimmten Menschen in den migrantischen Communities, die sind oft hier hingekommen, also 30, 40 oder so oder noch älter, kommen die nach Deutschland und man spricht über sie mit Demokratie, man erwähnt immer dieses Wort. Dabei haben die oft nicht eine Definition von dem Wort. Was heißt denn Demokratie? Okay, Demokratie, was ist das? Da muss man denen erstmal das Wort definieren. Man muss
Ja,
denen
vor allem,
das
weil
Wort
sie auch.
zerlegen. Okay,
Genau.
aus welchen Bestandteilen setze ich Demokratie? Warum lohnt es sich, diese Demokratie zu bewahren, zu beschützen, dafür zu kämpfen? Weil die kommen oft aus den Ländern, wo es das gar nicht gab. Und für die ist das Normalzustand, dass es das nicht gibt. Und warum man das schützen soll, das ist die Aufgabe auch, der wir auch ständig nachgehen. Ihnen das klarzumachen durch Beispiele, durch auch das, was sie hier machen, das Debattieren, Meinung äußern, dass sie teilhaben können an der Demokratie in Deutschland. Das ist unser Ziel, dass wir das denen vermitteln. Und ich sehe, wir schaffen das, denen auch zu vermitteln. Nach dem, was wir machen, wir bringen sie in Kommunikation mit den örtlichen, weiß ich nicht, Entscheidungsträgern, politischen Entscheidungsträgern. Oder wir zeigen ihnen, okay, euren Verein oder durch einen Verein oder ihr könnt eine Petition aufsetzen, ihr könnt was bewirken. Es ist nicht so, wie es vielleicht bei euch in der Heimat früher war, dass ihr nichts zu sagen hattet, dass ihr quasi nur Zahnrädchen wart. Jeder hat Teilhabe, jeder kann beeinflussen, jeder hat Freiheit, Rechte. Und wenn sie das verstanden haben, kann man sie auch mehr erreichen. Wenn sie aber, wenn du einfach denen kommst, ja, wir müssen Demokratie bewahren, gibt es erstmal gar
Erschütternd,
nichts. Also,
genau.
okay.
Ja, es ist halt super spannend, weil, also gerade wenn wir über die russischsprachige Community hier in Deutschland sprechen, sind es einfach Menschen, die noch die UdSSR kannten, als auch als Staat und die Staatsform an sich. Also so Demokratie als Selbstverständnis ist einfach nicht in den Köpfen, genauso wie du es beschrieben hast. Und gerade wenn man dann auch irgendwie in einem höheren Alter oder ich sage jetzt mal ab 30 erst nach Deutschland, also das ist ein ganz anderes Selbstverständnis, wie man sich eben politisch engagieren kann. Und ich stelle mir das, also ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber ich stelle mir das auch irgendwie schwierig vor, weil ich jetzt denke, dass auch nicht alle die also deutsche Staatsbürgerschaft innehaben. Also auch so das Thema Wahlberechtigung, wie kann ich mich einbringen, was gibt es eben neben Wählen gehen noch für andere Möglichkeiten, sich in die Demokratie einzubringen. Und das wird meiner Meinung nach auch viel zu wenig an diese Gruppen rangetragen. Also zu sagen, hey, ihr könnt, wie du sagst, eine Petition starten, ihr könnt aber auch zum Beispiel zu euren Abgeordneten vor Ort gehen und einfach mal ins Gespräch gehen. Also es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, aber es wird eben viel zu wenig darüber aufgeklärt. Also völlig richtig, was du sagst.
Beziehungsweise die wissen vielleicht davon, dass man zu bestimmten Leuten gehen kann, die gewählten Abgeordneten, aber die Bilder aus ihrer Heimat haben die im Kopf. Und da sind Abgeordneten meistens abgehobene Leute, die irgendwann mal, weiß ich nicht, gewählt wurden, entweder, weiß ich nicht, durch Wahlfälschung oder sonst was gewählt wurden, aber die machen einfach nichts. Die leben in ihren Villen und fertig aus. Und hier ist es anders. Trotz allem, was wir am Anfang gesagt haben, dass jetzt zurzeit ein bisschen die Kommunikation fehlt, trotzdem hören sich die Leute hier, die Abgeordneten, Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten, die sind bereit für einen Dialog und hören sich das an und es ist eine andere. Aber die Leute wissen das nicht. Die haben einfach noch das alte Bild aus ihrer Heimat vor sich. Und dieses alte Bild ist wichtig zu zerstören, ein neues zu ersetzen, ein wirkliches demokratisches Bild da anstelle zu bringen und damit eine Motivation schaffen, warum sie politische Bildung annehmen können oder sollen, warum sie unbedingt teilhaben müssen an der Gesellschaft, weil ohne Teilhabe ist die Gesellschaft nicht stark. Und ja, das ist genau auch beim Wort politische Bildung, was ich jetzt gerade erwähnt habe, zum Beispiel in der Leute aus der Sowjetunion, aus der ehemaligen Sowjetunion, die haben ein bisschen, wenn man denen das sagt oder übersetzt auf Russisch, haben die ein bisschen, oder sie übersetzen das selber für sich, politische Bildung.
hat so einen Beigeschmack.
So einen Beigeschmack, okay, jetzt kommt eine Partei und die indoktriniert uns mit ihrem, ne? Ja, da muss man auch noch dieses Wort wirklich definieren und auseinandernehmen, was das genau heißt. Man muss wirklich viele Sachen erklären, Mythen auflösen, alte Bilder zerstören, alte autokratische Bilder zerstören und Step by Step das Ganze machen. Und dann kommen die Leute auch tatsächlich.
Alles klar, also auf einer gewissen Art und Weise bei den Menschen so ein demokratisches Selbstverständnis fördern und erzeugen. Ja, super wichtig. Ich wollte mit dir auch nochmal darüber reden, also im Blick auf die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Also in Deutschland leben ja knapp 4 Millionen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion und ihre Nachfolgestaaten. Und also viele davon leben ja auch in NRW, also die meisten, soweit ich weiß, in Detmold. Aber auf der anderen Seite, so mit Blick auf den Osten Deutschlands, sind dort die meisten, soweit ich das weiß. Was ja auch auf einer gewissen Art und Weise historisch begründet ist, logischerweise. Und da wäre jetzt meine Frage, eben, wie werden die kommenden Landtagswahlen eben in Thüringen und Sachsen-Anhalt wahrgenommen? Also in dieser russischsprachigen Community ist es, weil ich es auch angesprochen habe, Thema Staatsbürgerschaft und Wahlbeteiligung oder Wahlanrecht, ist es überhaupt irgendwie ein großes Thema oder ist man dann vielleicht auch so ein bisschen resigniert und sagt, okay, viele von uns können auch gar nicht wählen, so warum sollten wir uns irgendwie damit beschäftigen?
Ja klar, beeinflusst das die Lebensrealität. Wir machen oft vor Wahlen, vor Europawahlen oder Bundestagswahlen, aber auch Landtagswahlen, machen wir sogenannte Wahlomate mit den Menschen. Das macht ein anderer Kollege, der fährt dahin in die Vereine und macht auf der Basis eines Wahlomats auch eine Diskussionsrunde, geht Frage für Frage durch und lässt die Leute auch quasi abstimmen und dann wertet man aus, okay, aus diesem Auditorium, wie sind da die Stimmen verteilt, auf welche Parteien.
Okay, verstehe.
Und klar ist auch, dass man, das hat er mir auch erzählt und wir wissen das auch, es ist leider auch die Realität, dass in der russischsprachigen Gemeinschaft auch es Tendenzen auch zu populistischen Parteien gibt, wie der AfD. Und das ist leider die harsche Realität und da muss man tatsächlich ansetzen und verstehen, was bringt die Leute dazu.
Genau, also welche Bedürfnisse stecken dahinter.
Ja. Und welche zum Beispiel Strategie verfolgt und die AfD bei ihrer Wahlkampftaktik? Weil die AfD, und das wissen wir auch ganz klar, die setzt gezielt bei Russischsprachigen, bei Russlandsdeutschen an auch und weiß genau, Knöpfe zu drücken, okay, die bei diesen Leuten,
Anklang finden.
Ja. Genau, und Da muss man eine Strategie finden, um dagegen vorzugehen. Aber das ist leider, diese Strategien von der AfD sind ja nicht nur bei der Russischsprachigen. Darauf, wie wir sehen, 25% Deutschlands lässt sich davon linken. Nicht nur von den Russischsprachigen. Und da ist die ganze Gemeinschaft gefragt, zu überlegen, wie kann man gegen diese Strategien der AfD vorgehen. Ja, diese Strategien setzen sich auch daraus zusammen aus der digitalen Welt, wo sie das machen, aber auch wie sie sich präsentieren, mit welchen Themen sie dann an den Start gehen. Da muss man viel, viel besser das analysieren und professioneller werden. Ich sage auch immer, wenn die Politiker tatsächlich in einer Show sind eine Talkshow mit einem AfD-Politiker, da habe ich manchmal das Gefühl, dass sie sich nicht recht gut vorbereiten aus den anderen Parteien.
Ja, die AfD wirkt immer schlagfertiger.
Und der Populismus hat immer ein etwas leichteres Spiel als Menschen, die mit echten Fakten umgehen. Die sind sehr emotional, die setzen auf Gefühle, Ängste, Konflikte und da geht man mit trockenen Fakten immer ein bisschen unter.
Ja, vielen Dank dir für all diese wertvollen inhaltlichen Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Zum Abschluss würde ich dich bitten, 3 Botschaften, die du unseren HörerInnen mitgeben möchtest, für das Wahljahr zu nennen. Also es müssen nicht drei sein, wäre schön natürlich. Aber hast du Botschaften, genau, die du unseren Mitmenschen mitgeben möchtest?
Ich würde sagen, schätzt die Demokratie und die Freiheit, die es mit sich bringt, die Rechte. Nehmt das nicht als etwas automatisch Gegebenes dar. Es ist ein sehr wichtiges und auch sehr fragiles, fragiler Schatz, den unser Land hat. Und man muss, es wird nicht einfach nur existieren, nur weil es irgendwo im Grundgesetz steht, nämlich es wird nur dadurch existieren, dass alle an einem Strang ziehen, dass es existiert. Zweitens würde ich sagen, redet miteinander, redet mehr miteinander. Natürlich muss man auch mit denen reden, wo es sich lohnt zu reden und die nicht abblocken, aber redet miteinander. Man muss mehr reden, man muss, wie ich schon sagte, offener sein, auch für Punkte, die man selber nicht gut findet, aber man muss sich anhören, man muss vielleicht das auch reflektieren und nicht sofort das abblocken. Und drittens ist, ich glaube, man muss alles auch in einem Vergleich sehen. Um uns herum sind viele Länder, wo das nicht gibt. Und vielleicht ist das ein bisschen mit der ersten Botschaft nochmal vergleichbar. Aber wir haben sehr viel Glück, dass wir in so einem Land leben wie Deutschland, weil viele Länder in dieser Welt haben einfach gar keine Freiheit, gar keine Demokratie. Und da leiden die Menschen. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Wir wollen nicht dahin. Wir wollen uns ein gutes Zusammenleben und erhalten. Und genau, darauf müssen wir hinarbeiten.
Ja, vielen Dank, Michael, für das Gespräch. Ich wünsche dir und dem Bundesverband russischsprachiger Eltern ganz viel Erfolg in eurer Arbeit.
Vielen Dank. Ich danke dir auch für dieses Gespräch. Es hat mir sehr gut gefallen.
Das war die 5. Folge mit Michael Weinberg vom BVRE, dem Bundesverband russischsprachiger Eltern. In der nächsten Folge von Halt Ed zusammen treffen wir uns mit Ulrike Gatzemeier von K3B, der kommunalen Konfliktberatung. Mit ihr werden wir über ihre Praxiserfahrungen in der kommunalen Arbeit in Sachsen-Anhalt sprechen, über Probleme, die immer wieder auftauchen, welche Akteure vergessen werden dabei und wie man damit umgeht, wenn BürgerInnen das Vertrauen in demokratische Institutionen verlieren. Die nächste Episode erscheint dann am 21. Mai auf allen gängigen Podcast-Plattformen.